Ja, unsere Alltage sehen ganz schön unterschiedlich aus. Jemand, der Schüler ist, hat einen anderen Alltag als ein, ich sage mal, Fulltime-Jobber, der vielleicht noch inklusive Überstunden ganz viel Zeit auf der Arbeit verbringt. Ein Ruheständler hat wieder einen etwas anderen Alltag. Wenn wir alle von unserem Alltag erzählen würden, dann kämen ganz viel unterschiedliche Geschichten zusammen. Und wir wissen ja aus der Heiligen Schrift, wir sollen eigentlich den Sabbat, den Sonntag sagen wir, den Tag der Auferstehung Jesu heiligen. Und da kann man sich auch schon fragen, wie macht man das denn? Nun, da hilft uns sogar die deutsche Gesetzgebung. Also wenn ihr das Grundgesetz zu Hause habt und lest, kommt ihr irgendwann zu Artikel 140 und da steht, der Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage bleiben als Tag der Arbeitsruhe und der, jetzt kommt ein schönes Wort, der seelischen Erhebung geschützt. Und selbst unsere NRW-Landesverfassung sagt in Artikel 25, der Sonntag und staatlich anerkannte Feiertage werden als Tage der Gottesverehrung, der seelischen Erhebung, der körperlichen Erholung und Arbeitsruhe anerkannt und gesetzlich geschützt. Also da gibt es auch manchmal Stress ein bisschen, nicht, wie das mit der Sonntagsheiligung ist, so was Geschäftsöffnung und was nicht alles angeht. Aber da hilft uns sozusagen der Vaterstaat ein bisschen und unsere Gesetzgebung, den Sonntag zu heiligen. Das geschieht nicht automatisch dadurch, aber wir bekommen sozusagen einen Rahmen gesetzt, in dem das vielleicht ein bisschen leichter, möchte man meinen, möglich ist. Und nun heute, Montag, wie du deinen Alltag heiligst. Kann man sagen, wie soll das denn gehen? Vielleicht sagt jemand so, wenn du meinen Montag kennen würdest, Punkt, 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 also wie dein Montag aussieht, 5.30 Uhr aufstehen, 6.30 Uhr aus dem Haus, Stau auf der A40, mit fliegenden Fahnen ins Büro, nach 5 Minuten festgestellt, dass der Chef nicht den besten Tag hat. Also der Montag kann ja sehr unterschiedlich aussehen. Im englischsprachigen Kontext ist vor ein paar Jahren, gar nicht so lange her, 4, 5 Jahre, ein interessantes Buch erschienen, das heißt Monday Morning Atheist. Montagmorgen Atheist, ich übersetze. Bitte, gern geschehen. Wäre auch so gekommen. Montagmorgen Atheist. Das heißt, jemand glaubt an Gott, aber am Montagmorgen lebt er so, als wenn es ihn nicht gäbe. Interessanter Titel. Spannender Buchtitel. Wir glauben an Gott, aber lebe ich meinen Montag, meinen Alltag so, als wenn es ihn gäbe? Oder lebe ich vielleicht so, als wenn er gar nicht da wäre? Du sagst vielleicht, naja, mein Job und zwischen dem Sonntag hier, dieser Veranstaltung, diesem Gottesdienst und meinem Alltag, meiner Arbeit, da liegen Welten. Und klar, es ist ja vielleicht so. Du gehst einer Arbeit nach, die nicht dein Traumjob ist, das mag es ja geben. Hat nicht geklappt, damals das zu finden, was man eigentlich wollte. Jetzt habe ich nicht das, was ich mir wünsche und was zu mir passt. Und irgendwo stehe ich immer so im kleinen Konflikt mit dieser Arbeit, die ich dann doch machen muss. Oder mal ehrlich, weiß nicht, wer von euch solche Gedanken kennt. Das Buch, was wir Heilige Schrift nennen, traue ich dem zu, dass es für meine Arbeits- und meine Alltagsrelevanz, was immer ich mache beruflich, irgendwie wirklich etwas zu sagen hat, dass dieses Buch für meinen Job, meine Arbeit, meinen Alltag Antworten bereit hat. Aber um mal mit dem Letzten anzufangen, wer die Bibel für ein alltagsentrücktes und weltabgewandtes Buch hält, der wird zum Beispiel, wenn er das Thema Alltag und Arbeit in diesem Buch sucht, eine ganze Menge finden, mehr drin, als man glaubt. Nehmen wir das Matthäusevangelium. Da werden Arbeitsorte genannt, an unterschiedlichen Stellen, in Gleichnisgeschichten oder auch so. Das Feld, das Kornfeld, der Acker, der Weinberg, die Tenne. Da werden Berufsbezeichnungen genannt. Da findet sich der Arbeiter, der Bauer, der Zimmermann, der Fischer, der Sämann, der Kaufmann, der Zolleinnehmer. Da werden umfassende Tätigkeiten genannt, also Arbeiten, Weinbergpflanzen, aber auch sehr spezifische Arbeitsgänge, die Wurfschaufel in die Hand nehmen. Das weiß man heute gar nicht mehr, was das ist. Die Tenne säubern, Feigen sammeln, Keller graben und Kelter graben und solche Geschichten. Oft werden Personen in abhängigen Arbeitsverhältnissen geschildert, also Sklaven oder Tagelöhner. Und die Bibel beschreibt sehr ungeschminkt Beispiele aus dem Alltag der Menschen, wo sozusagen aus kleinbäuerlichen Verhältnissen sind die Beispiele entnommen und die Arbeitsbedingungen vieler arbeitender Frauen und Männer werden zur Sprache gebracht. Da ist von der Angst, natürlich nicht in diesen Vokabeln, aber im letzten schon, von der Angst um das Existenzminimum die Rede, Arbeitslosigkeit kommt vor, Verschuldung, konfliktbeladene Pachtbedingungen, Tagelöhne, Arbeit und so weiter und so fort. Und neben der Landwirtschaft gibt es dann Fischerei oder Viehwirtschaft oder auch Dienstleistungen werden genannt, wie Botendienst oder Servieren beim Gastmahl oder Verwalten von Geld und Besitz. All diese Dinge kommen vor. Also wer sagt, die Bibel hat von meinem Beruf und von meinem Alltag, von meiner Arbeit keine Ahnung, der sollte sich diese Dinge klar machen. Na klar, der Systemadministrator, der Automechatroniker, die Sekretärin, die sucht man in der Heiligen Schrift vergebens. Aber die Heilige Schrift enthält manches sehr Grundsätzliche zum Thema Alltag, zum Thema Arbeit und ich würde sagen übertragen auch zu einem globalisierten Alltag oder zu einem Berufsalltag in einer globalisierten Welt so rum. Uns ist vielleicht nicht immer bewusst, wenn wir biblische Texte lesen, aber ganz viel dieser Texte spielt sich mitten im Alltag ab. Jesu Gleichnisse zum Beispiel sind höchst alltägliche Beispiele, die er nennt, die jeder kannte, wie ein Schaf verloren geht oder wie der Groschen gesucht wird und das ganze Haus auf den Kopf gestellt wird und solche Geschichten. Gott redet also mit Menschen mitten in ihren Alltag hinein. Und interessant ist, als Gott Leute suchte, die er gebrauchen kann, da holte er Menschen wie du und ich mitten in ihrem Alltag. Gehen wir mal ins Alte Testament. Da gibt es Propheten und ein Prophet, der ganz viel mit dem Alltag zu tun hat, der ist Amos. Amos ist einer, der super geerdet ist. Und jetzt redet Gott zu ihm und sagt, er soll sein Sprachrohr sein. Und da sagt Amos, ich bin kein Prophet und kein Prophetensohn, sondern ein Viehhirte bin ich und ich züchte Maulbeerfeigen. Also was er damit sagen will, ich bin nicht schon in einer geistlichen Familientradition von bis zum Opa, Uropa, Ururopa und wie viel Ur immer noch. Ich bin sozusagen nicht in einer geistlichen Tradition groß geworden, sondern ich bin ein ganz normaler Mensch, wie hier Hunderte und Tausende rumlaufen. Ich bin Viehhirte, das war ein klassischer Job und Maulbeerfeigenzüchter, na gut, keine Ahnung, ob es davon viele gab, gab es vielleicht auch welche. Und er sagt, so ist mein Leben. Ich bin jemand, der sozusagen Alltag pur in seiner Person verdichtet und ich, Gott, soll für dich Prophet sein? Gehen wir ins Neue Testament. Da ist Jesus auf der Suche nach Menschen, die ihm, die er gebrauchen kann. Eines Tages, als Jesus am Ufer des See Genezareth entlang ging, sah er zwei Brüder, die ihre Netze auswarfen. Simon, der später Petrus genannt wurde, und Andreas waren von Beruf Fischer. Jesus rief ihnen zu, kommt mit und folgt mir nach. Also ob es ein Amos im Alten Testament war oder ein Petrus, ein Johannes, ein Jakobus, Leute werden mitten in ihrem Alltag, da wird nicht gewartet, bis sie im Tempel sind, da wird nicht nach Feierabend gewartet, da wird nicht irgendwie eine besonderes geistliche Situation kreiert oder so, sondern Leute werden mitten in ihrem Alltag angesprochen. Und dann gehen wir noch mal kurz zu Amos. Amos, der dann als überwiegend Gerichtsprophet auftritt, weil er sieht, dass das Volk in seinem Alltag sozusagen gottlos lebt. Ich kann das Geplärr eurer Lieder nicht mehr hören. Das ist ein Satz von Amos im Auftrag Gottes. Das heißt, der Gottesdienst funktionierte noch am Sonntag. Man könnte sagen, sie heiligen, also das war der Sabbat in dem Fall, sie heiligen sozusagen den Tag Gottes. Aber Amos sagt, das könnt ihr auf Deutsch gesagt in der Pfeife rauchen. Weil der ganze restliche Alltag von euch, der atmet etwas völlig anderes. Amos 5, ich kenne eure Vergehen, eure zahllosen Verbrechen. Ihr beutet die Armen aus und verlangt von ihnen hohe Abgaben an Korn. Ihr verfolgt ehrbare Bürger, nehmt Bestechungsgelder an und verweigert den Schutzlosen ihr Recht. Hasst das Böse, liebt das Gute, sorgt vor Gericht dafür, dass Recht Recht bleibt. Das heißt, Amos thematisiert den Alltag und sagt, du kannst sozusagen am Tag des Herrn reden und singen, bis dir die Zunge in Streifen hängt. Wenn du am Alltag sozusagen nicht das lebst, dann kannst du es knicken. Wenn du den Alltag nicht heiligst, in dem Sinne, dass das Wort Gottes Umsetzung findet in deinen alltäglichen Bezügen, dann kannst du dir auch den Feiertag sparen. Und wenn man dann dieses Prophetenbuch, was ja nicht sehr lang ist, liest, dann stellt man fest, dass Gerechtigkeit ein großes Thema ist. Das Recht wird gebeugt vom Volk und manipuliert, nur weil Leute keine Lobby haben, weil sie schwach sind. Und Amos stellt Gott vor als einen, der Leidenschaft für Gerechtigkeit hat im Alltag. Der prangert die Unterdrückung der Armen an und indem immer mehr von Abgaben von ihnen gefordert werden und indem sie sozusagen kein Recht im Tor, das Tor der Stadt, das war das Amtsgericht heute, ne? Also da wurde Recht gesprochen, da hatten sie kein Recht. Mit anderen Worten, Amos ist ein Prophet, der mit offenen Augen durch die Gegend läuft und so eine ständige Fragestellung im Kopf hat, und zwar in dem Alltag des Volkes Israel: Was würde Gott eigentlich dazu sagen, was hier läuft? Überleg mal deinen Alltag. Du wirst ständig mit so einer Fragestellung herumlaufen: Was würde Gott eigentlich dazu sagen? Wie ich mich hier einbringe, wie ich mit meinen Kollegen umgehe, wie ich als Chef mich verhalte oder wie ich mich gegenüber meinem Chef verhalte, wie dies oder wie das ist. Was würde Gott eigentlich dazu sagen? Diese Fragestellung immer im Kopf zu haben, das ist eine interessante Sache. Neuen Testament, nicht dieses What would Jesus do, WWJD, das hat man früher ja gehabt, vor ein paar Jährchen hatten das ganz viele Leute. Also eine interessante Praxis, du erlebst deinen Alltag und du stellst dir immer wieder die Frage, was würde Jesus eigentlich dazu sagen, wie das hier läuft, wie ich mich einbringe, wie sieht Gott diese Situation? Im Job begegnet dir jemand mit unangemessen scharfen Worten. Wie reagierst du? Du sitzt vor deiner jährlichen Einkommensteuererklärung. Kann man auch so auf Ideen kommen, ne? Ob das immer alles so göttlich dann ist. In deinem Haushalt hast du einen Schaden verursacht und überlegst, wenn wir das ein wenig anders darstellen, dann kriegen wir das schon hin mit der Versicherung. Oder da werden Menschen oder Menschengruppen irgendwie ungerecht behandelt und du hast zwei Möglichkeiten. Die erste, ich bin nicht betroffen, das geht mich ja nichts an, ich sage nichts dazu. Oder zweitens, du entscheidest dich, wie und wo auch immer, für Recht und Gerechtigkeit einzutreten. Zu sagen, was würde Jesus tun? Er würde dies oder das tun. Amos war einer, der nicht stumm und tatenlos zusah, wenn mitten im Alltag seine Mitmenschen Dinge geschahen, sie sozusagen den Sonntag, den Feiertag, den Tag des Herrn und die Sonntagsreden dann als heiße Luft entlarven. Also er war jemand zutiefst, der Überzeugung war, Gottesdienst, Gottes Verehrung findet wahrlich, wahrlich nicht nur am Feiertag statt, sondern mitten im Alltag. Und wenn man Amos, ich fasse dieses Prophetenbuch mal mit ein paar wenigen Stichworten zusammen, wenn man Amos liest, dann nennt er einige Gefährdungsbereiche, wo der Alltag sehr schnell gottlos werden kann, wenn man nicht aufpasst. Ein Gefährdungsbereich ist Geld. Also er prangert die Reichen an, dass sie ein sorgloses Luxusleben auf Kosten von anderen führen und durch Bestechung so den einen oder anderen Vorteil für sich herausholen. Und Amos würde direkte Frage stellen, wenn er hier durch die Reihen gehen würde. Zum Beispiel, ist alles das, was du hast, rechtmäßig erworben? Ist alles das, was ich habe, in meiner inneren Grundeinstellung etwas, wo ich sage, das gehört Gott? Man kann ja vielleicht mal die Perspektive wechseln. Man könnte ja sagen, es ist alles meins, damit ich mir ein möglichst angenehmes Leben gestalten kann. Amos würde sagen, nee, es gehört alles Gott. Es sollen auch andere von dem profitieren, was er mir anvertraut hat. Ich bin nicht Eigentümer, sondern nur Verwalter. Was würde Jesus tun? Und dann ist die Perspektive nicht mehr 100% sind meins und es ist so ein bisschen eine sektiererische Unverschämtheit, wenn man davon auch noch 10% fordert, sondern die Perspektive wechselt und sagt, 100% gehört Gott und großzügigerweise überlässt ihr mir in der Regel davon 90%. mit deutlichen Ausnahmen, wenn man an den reichen Jüngling denkt. Also Geld ist ein großes Thema, wo Amos sagt, dein Alltag kann sehr schnell gottlos werden, wenn du sozusagen, was das Materielle angehst, nicht nach ihm fragst. Das zweite ist Macht. Stichwort Macht. Die Reichen, die Mächtigen, die unterdrückten die Armen in der Zeit. Und Amos prangert das an und sagt in der Rechtsprechung, es spielt hier offensichtlich eine Rolle, wie viel du hast und welche Beziehung du hast. Und dann gab es ganz viele schlimme Dinge, wo die Armen sozusagen geknechtet wurden und kein Recht bekamen, weil die Reichen und denen es gut ging, eben entsprechende Macht haben. Recht und Gerechtigkeit ist ein großes Thema für Amos, wo er sagt, im Alltag findet es statt, ob Parteinahme da ist für Menschen, die schwach sind. Und wer zum Volk Gottes gehört, der kann nicht zugleich ein Bedrücker der Armen sein. Und es muss ein gerechter Interessenausgleich stattfinden. Das sind alles nicht Worte, die du in der Konkordanz bei Amos findest, der aber das in dieser Richtung entwickelt. Also den Alltag zu heiligen, den Montag zu heiligen, das ist ein großes Thema bei den Propheten des Alten Testaments und Amos ist da nur ein Beispiel. Aber es gibt auch noch einen neutestamentlichen Lösungsweg für die Frage der Alltagsheiligung und der steht in Kolosser 3,17. Da schreibt Paulus, alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Alles? Also Erwerbsarbeit zum Beispiel ist für viele von uns ein Hauptteil ihres Lebens. Viele, viele Stunden. Mehr als wir in der Regel wollen, bringen wir dabei zu. Das soll ich im Namen des Herrn Jesus tun? Am PC sitzen? In der Werkstatt? Wo auch immer ich meinen Arbeitsalltag zubringe? Für einen Christen ist es doch so, dass mein Leben von Montag bis Sonntag eine einzige große Überschrift hat. Und die lautet, ich gehöre zu Jesus. Er ist der Herr. Und dann stellt sich mit einmal nicht mehr die Frage, ob bestimmte Bereiche meines Lebens irgendwie auch von ihm geprägt sein müssen, sondern alles, was mein Leben ausmacht, ob das meine berufliche Tätigkeit ist, ob das, sofern ich verheiratet bin, meine Eheführung ist, sofern ich Familie habe, der Umgang zwischen Eltern und Kindern ist, meine Freizeitgestaltung, alles gehört dann mit einmal unter diese eine Überschrift, ich soll es im Namen des Herrn Jesus tun. Also wie tue ich? Bleiben wir mal bei meiner Arbeit, beim Beruflichen. Wie tue ich meine Arbeit im Namen des Herrn Jesus? Wie gestalte ich Berufsausübung so, dass es unter diese Überschrift passt, im Namen des Herrn Jesus? Um diesen Gedanken ein bisschen besser zu verstehen, habe ich mal eine große Gestalt der Kirchengeschichte bemüht, nämlich Martin Luther. Martin Luther war ja Mönch ursprünglich. Und er litt unter einer Auffassung seiner Zeit, dass man nämlich meinte, nur in diesem Stande des Mönchseins könnte man Gott angemessen dienen. In einem säkularen Beschäftigungsverhältnis sei das so nicht möglich. Also du musst Mönch werden und dann bist du sozusagen ganz besonderer. In einem säkularen, normalen Beschäftigung geht das so gut nicht. Und dann verstand Luther im Laufe seines Lebens, was es bedeutet, gerechtfertigt aus Glauben zu sein. Das heißt, eben die Gnade Gottes zu erleben, egal wer ich bin und was ich gemacht habe, Gnade Gottes zu erleben durch die Rechtfertigung aus Glauben. Und er verband diese Einsicht mit einem neuen Verständnis von Beruf und Berufung, von Arbeit. Und Luther entdeckte, dass die jede menschliche Arbeit letztlich ein Gottesdienst am Nächsten sein soll. Da könnte ich mir vorstellen, dass mancher sagt, na, wenn du meinen Job kennst, dann sag mir mal auf Deutsch, wie das gehen soll, dass mein Job Gottesdienst am Nächsten sein soll. Aber lass dich mal einen Moment auf diesen Gedanken ein. Jeder Christ, hat Luther gesagt, hat sozusagen einen doppelten Beruf. Er hat einen Beruf zum Glauben und er hat einen Beruf zum Nächsten, zum Dienst am Nächsten. Und berühmt ist dann eine These von ihm, als er das, was wir heute ja sozusagen als Beruf in dem Sinne kaum noch kennen, am Beispiel der Hausmagd sagt. Wenn du eine geringe Hausmagd fragst, warum sie das Haus kehre, die Schüsseln wasche, die Kühe melke, so kann sie sagen, ich weiß, dass meine Arbeit Gott gefällt, sintemal ich sein Wort und Befehl für mich habe. So, damit will er sagen, in jeder menschlichen Tätigkeit geht es darum, Gott zu ehren und deshalb auch dem Nächsten zu dienen. Luther hatte also das verstanden. Alles, was ihr tut, mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Das heißt doch, entdecke deine berufliche Tätigkeit, deinen manchmal vielleicht nicht gerade geliebten und manchmal vielleicht auch bestgehassten Job, als einen gottesdienstlichen Raum. Weil dir laufen da Menschen über den Weg. Du hast mit anderen zu tun. Du tust etwas, was im weitesten Sinne dem Gemeinwohl dienen soll, in welcher Form auch immer. Und das geschieht wahrlich nicht nur in sozialen Berufen. Entdecke deine berufliche Tätigkeit als einen gottesdienstlichen Raum. Und wenn du sagst, das geht überhaupt nicht bei mir, dann würde ich sagen, such dir mal einen Christen. Und wenn du keinen findest, bin ich gerne bereit, dass wir diese Frage mal miteinander bereden und sagen, wie kann das denn in deinem Job aussehen, dass du sozusagen Gott dienst und dem Nächsten dienst. Und eben dieses gilt wahrlich nicht nur für Leute, die irgendwie in einer unmittelbar helfenden oder pflegerischen Tätigkeit sind, wo man das vielleicht noch irgendwie leichter verlinken kann. Aber der nervende Kunde oder der ätzende Kollege, der selbstherrliche und oft ungerechte Chef. Für einen Christen gilt doch folgender Leitsatz. Und den, glaube ich, kannst du mal genau. Mein Leben, also der Sonntag bis zum Samstag, hat eine einzige große Überschrift. Ich gehöre zu Jesus, er ist der Herr. Dem würden wir, wenn wir Christen sind, vermutlich zustimmen. Aber das bedeutet doch, dass mein kompletter Alltag, der berufliche, die Freizeitgestaltung, was auch immer ich mit Familie zu tun habe, dass mein kompletter Alltag diese Überschrift hat. Ich gehöre zu Jesus und er ist der Herr, auch in all diesen Lebensbezügen, in denen ich unterwegs bin. Und dann muss ich mich vielleicht, wenn mir das selber nicht so gelingt, mal mit Leuten zusammensetzen und sagen, hilf mir mal, lass uns mal miteinander nachdenken, wie ich in meiner spezifischen, alltäglichen, beruflichen und so weiter Situation diesen Satz real und Wirklichkeit werden lassen kann. Ich gehöre zu Jesus, er ist der Herr, ich soll alles, was ich tue, mit Worten oder mit Werken, also was ich tue und was ich rede, im Namen des Herrn Jesus tun. Sicher heißt das nicht, dass ich jede Ungerechtigkeit schlucken muss, nur weil ich Christ bin. Aber wer sagt denn, dass auf Dauer das Ausüben der Früchte des Geistes sozusagen nur in meiner Freizeit Raum hat? Sondern wenn Paulus sagt, die Früchte des Geistes sind Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung, wer sagt denn, dass das nur in meiner Familie oder in meiner Freizeit oder in der Gemeinde eine Rolle spielt? Das soll sich doch in meinem sehr konkreten beruflichen Alltag genauso durchsetzen. Und in diesem Sinne werden Christen sich in ihrem Alltag einsetzen für, was weiß ich, Ehrlichkeit, Fairness, Aufrichtigkeit. Sie werden sich vielleicht in schwierigen Situationen, was den Job anbetrifft, für sozialverträgliche Lösungen einsetzen. Also ein Lebensmotto soll es genauso für meine Arbeit, für meinen Alltag sein, alles, was ihr tut mit Worten oder Werken, das tut alles im Namen des Herrn Jesus. Und ich glaube, was es unbedingt zu vermeiden gilt, das ist so eine Pendelhaltung irgendwie. Auf der einen Seite, wir pendeln zwischen zwei Welten hin und her. Dass auf der einen Seite mein Alltag, die Wirklichkeit meiner Arbeit, der Stress in der Familie mit den Kindern und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite ist da so der fromme Bereich meines Lebens, Gemeinde und Connect-Gruppe und irgendwas, was ich vielleicht mache. Und dann, wenn ich drauf schaue, muss ich sagen, also eigentlich haben beide Welten herzlich wenig miteinander zu tun. Sie sollen aber unter dieser einen Überschrift vereinigt werden. Jesus ist der Herr von Sonntag bis Samstag. Also der Alltag ist sozusagen, und da bin ich wieder bei Amos, der Test für die Echtheit meines geistlichen Lebens. Und ohne Arbeit könnte das Gebet in frommen Kreisen, ja, ein frommes Kreisen um sich selbst werden. Man genießt seine religiösen Gefühle, bleibt aber bei sich selbst stehen und begegnet nicht wirklich Gott, sondern nur seinen, ja, eben was man so in seinem, die fromme Abteilung sein in seinem Leben. Ich will abschließen mit ein paar Praxistipps. Und diese Praxistipps kommen nicht von mir, sondern sie kommen von den Freunden, die ihr eben schon im Film gesehen habt. Und wir schauen uns jetzt mal ein, ich kommentiere die nur noch ganz kurz, ein Praxistipp nach dem anderen an.
Zeit zu nehmen für Menschen im Alltag.
Zeit zu nehmen für Menschen im Alltag. Das wird, je nachdem wie ihr unterwegs seid, mit unterschiedlicher Zeitkapazität möglich sein. Aber ich finde es ein guter Praxistipp zu sagen, sei nicht auf dich selbst fixiert, sondern nimm dir Zeit für Menschen im Alltag. Und jeder, für jeden von uns, der hat ein Bild vor Augen, wie das bei mir funktionieren könnte. Zeit nehmen für Menschen im Alltag. Nächster Praxistipp.
Dann bete ich immer abends.
Dann bete ich immer abends, sagt die Gute. Also sie beschreibt ihren Alltag als Schülerin und da ist eine Arbeit und was nicht alles. Dann bete ich immer abends. Da kommt nachher noch so ein Praxistipp, aber sozusagen einen gewissen Rhythmus in meinen Alltag zu integrieren und zu sagen, das, was meinen Alltag ausmacht, das thematisiere ich vor Gott. Für sie bedeutet das, dann bete ich immer abends. Weiter geht's.
Mit meinem Job und auch mit meinen Hobbys, mit dem Umgang mit Menschen, möchte ich gerne Gottes Liebe und seinen Frieden weitergeben.
Toller Praxistipp. Mit meinem Job, aber auch mit meinen Hobbys, Freizeit, wo immer ich mit Menschen zu tun habe, möchte ich Gottes Liebe und seinen Frieden weitergeben. Wo weiß ich nicht genau, wie das in Anjas Alltag funktioniert. Im Büro, hat sie gesagt, arbeitet sie. Aber mich zu entscheiden und sagen, ich möchte mit meinem Job Gottes Lieben und Gottes Friede weitergeben, obwohl ich meinen Job machen muss, obwohl da vielleicht Stress da ist und obwohl ich bestimmte Arbeitsziele erreichen muss, aber das so als übergeordnetes Ziel zu haben, toller Praxistipp. Weiter geht's.
Da ist mir ganz wichtig, einfach jeden Tag mit Gott im Gespräch zu sein.
Jeden Tag mit Gott im Gespräch zu sein. Was ähnlich schon, was Ranisha gesagt hat. Aber das alles, was ich habe, alles, was meinen Alltag ausmacht, vor Gott thematisieren. Jetzt kommt noch ein guter Praxistipp.
Jeden Tag, wenn ich aus dem Haus rausgehe, dann bete ich kurz und sage, Jesus, hilf mir in meinem Tag.
Also, da muss erst jemand aus Afghanistan kommen, der das so richtig praktisch umsetzt. Jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gehe, sagt Ahmed, bete ich kurz und sage sozusagen, Gott, was hilft mir heute an diesem Tag? Und da sagt er nachher, ja, es funktioniert auch ganz gut. Also ganz ein sehr, sehr praktischer Tipp. Aber wenn du morgen, ich weiß nicht, wie du zur Arbeit gehst, zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder mit dem Auto, gibt ja manche Möglichkeiten, wo man das genau tun kann, was Ahmed hier sagt. Jeden Tag, wenn ich aus dem Haus gehe, dann thematisiere ich diesen Tag vor Gott. Nächster Praxistipp.
Und ich habe mir als erstes einfach als Ziel gesetzt, gerade speziell im OP einfach Gott groß zu machen und also mich zu trauen, von ihm zu erzählen.
Also sie hat sich ein Ziel gesetzt im OP. Sie lernt OP-Schwester, hat sie vorhin gesagt. Ne? Ein Ziel gesetzt, Gott groß zu machen und sich zu trauen, von ihm zu erzählen. Würde man sagen, puh, wie mache ich das denn? Aber ich finde es zutiefst richtig zu sagen, da ist mein ganz säkularer Alltag und da muss ich meinen Job machen, aber dem übergeordnet setze ich ein Ziel und sage, ich will sozusagen in diesem Kontext Möglichkeiten nutzen, Gott zu verehren und eben auch von ihm zu erzählen. Und noch ein Praxistipp.
Ich mache eine Seelsorgeausbildung und kann damit das, was mich so bewegt, was mich ausmacht, mein Glaube, einfach weitergeben.
Also, Renate arbeitet im Büro, hat vorhin gesagt, sie hat ganz viel mit Menschen zu tun, die auch ihre Sorgen und alles Mögliche ausbreiten. Und dann hat sie sich entschlossen zu sagen, in meinem Alltag, ich will sozusagen das noch ein bisschen in Anführungsstrichen professionalisieren. Ich will mich schulen lassen. Wie rede ich mit Menschen angemessen? Wie kann ich die Leute, die ihre Sorgen und Nöte mit mir teilen, wie kann ich damit angemessen umgehen? Finde ich auch ein guter Praxistipp. Nicht einfach nur zu sagen, na, das geht schon irgendwie, sondern sie hat gesagt, ich will das besser können, weil Menschen zu mir kommen und ihr Leben und ihr Herz ausschütten. Darum investiere ich nochmal an dieser Stelle. Und der letzte Praxistipp kommt aus Sambia.
Bei Life Trust starten wir jeden Arbeitstag mit einer Kurzandacht.
ja, kann man sagen, die haben es aber leicht, ne? Fromme Arbeitgeber, da sollte das ja möglich sein. Ist vielleicht auch nicht unbedingt so. Auf jeden Fall ist da dieser Praxistipp zu sagen, wie starte ich in meinen Tag? Was mache ich am Morgen des Tages? Ahmed sagt, wenn ich aus dem Haus gehe, bete ich. Und Sasan kann das so möglich machen und umsetzen. Aber in den Alltag sozusagen einen Rhythmus zu integrieren, wo ich sozusagen das, was in meinem Alltag läuft, was an einem Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag läuft, eben ja vor Gott bringen und das meinen kompletten Alltag vor ihm zu thematisieren. Vielen Dank für diese Praxistipps, auch von euch, die ihr da mitgemacht habt. Und wir wollen das beherzigen, werden das vielleicht auch nochmal irgendwo hörbar machen oder wie auch immer. Und ich würde gerne zum Abschluss beten. Jesus, wir wollen dir von Herzen danken dafür, dass unser ganzes Leben vor dir offen ist, ein aufgeschlagenes Buch. Unsere ganze Lebensgeschichte, unser Alltag, das, was uns ausmacht. Du möchtest nicht ein Sonntagsgott sein und zu einem Sonntagsgötzen werden, den wir so eine kleine Ecke in unserem Leben einräumen, sondern jemand, der unseren kompletten Alltag ja, als Herr begleitet, ja, prägt, dass alles, was wir sind, unsere Worte, unsere Werke, dass das alles im Namen des Herrn Jesus geschieht. Ich bitte dich besonders für die unter uns, die vielleicht sagen, oh, das ist in meinem Job gar nicht so einfach, das ist so säkular, so ganz anders, so wie soll ich das machen? Ich bitte, dass du uns Impulse gibst und Nachdenkimpulse gibst, wie es sein kann, dass wir, jeder von uns, egal wie unser Alltag aussieht, ihn sozusagen mit Jesus leben, vor ihn bringen, ob wir Handwerker sind oder Büroleute sind, ob wir in der Schule arbeiten oder ich weiß nicht wo arbeiten, dass alles, was wir sind, mit Worten und mit Werken im Namen des Herrn Jesus geschieht. Amen.